Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Darin besuchen wir heute mit Ihnen gemeinsam eine Prager Ausstellung, die sich mit der Kunst der hiesigen Puppen- und Marionettentheater befasst. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Viele Leute kennen Prag als eine Stadt, die bereits seit dem Mittelalter existiert. In Reiseführern wird oft auf die facettenreiche Geschichte der Stadt im Laufe der Jahrhunderte hingewiesen. Das moderne Prag aber, so wie es heute aussieht, gibt es offiziell erst seit 1922, also seit genau 90 Jahren. Damals kam es zu einer Verwaltungsreform, die aus der Agglomeration Prag das vereinigte Großprag machte. Warum es dazu erst 1922 kam, sagt Ihnen nun Marco Zimmermann in einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Streift man durch Prag, hat man oft den Eindruck, durch eine kleine mittelalterliche Stadt zu laufen, die seit Ewigkeiten existiert und sich nicht oder nur wenig verändert hat. Nun ist Prag aber natürlich auch eine große moderne europäische Hauptstadt, in der das Geschäftsleben pulsiert und die nahezu 1,3 Millionen Menschen ein Dach über dem Kopf bietet. Lange aber bestand Prag selbst nur aus den alten historischen Stadtteilen Altstadt, Neustadt, Kleinseite, Burg und Josefstadt. Erst nach der Gründung der Tschechoslowakei gelang es den Stadtvätern, die Vorstädte mit der Kernstadt zu vereinen. Die Touristen auf den Prager Straßen sind sich allerdings nicht immer sicher, wann das moderne Prag entstanden ist.
Die aktuellen Stadtteile, wie sie jetzt sind, vielleicht seit 20 Jahren.
In der Größe, wie es sie jetzt gibt, würde ich vielleicht sagen, seit 30 Jahren. Die Stadt Prag selber gibt es natürlich schon länger, da würde ich auf 1200, 1400 Jahre tippen.
1960er Jahre.
Ich würde jetzt mal sagen, 20. Jahrhundert.
Jiří Pešek, Archivar und Historiker, Professor an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Prager Karls-Universität, erzählt, wann es die ersten Einigungsversuche gab.
Die wichtigste Vereinigung der Prager Städte passierte in dem Jahre 1784, als Josef II. Die Prager Städte, die unabhängigen Prager Städte zu einem Ganzen vereinigte.
Allerdings entwickelte sich das Umland Prags schnell weiter. Daher entstanden nicht lange nach dieser ersten Vereinigung neue Ansiedlungen. Jiří Pešek.
Um 1810 entstanden die selbstständigen vorstädtischen Gemeinden, damals Smíchov und Karolinenthal. Und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden immer wieder weitere und weitere Gemeinden, welche einen Status von der selbstständigen Stadt bekommen haben. Und Prag verwandelte sich so in eine Agglomeration, wo diese alten historischen Städte nur einen Kern dargestellt haben.
Die verantwortlichen Stadtväter waren sich durchaus bewusst, dass eine solche Ansammlung von Städten dicht nebeneinander auch große Probleme mit sich brachte. Denn wollte eine Stadt auch wirtschaftlich prosperieren, so war eine funktionierende Infrastruktur nötig. Der erste große Versuch, die Prager Agglomeration zu vereinigen, wurde daher 1881 gestartet. Ihm folgten 20 Jahre mit politischen und verwaltungstechnischen Bemühungen, die Vereinigung voranzutreiben. Warum es aber noch länger dauerte, weiß Professor Pešek.
Die Bemühungen, welche immer wieder auf dem hartnäckigen Widerstand der Vorstädte gescheitert sind, weil natürlich die Eliten diesen kleinen Städte, die wussten, sollten sie eingegliedert werden, dann bekommt man vielleicht einen Stuhl in dem Ratsgremium, auf dem Rathaus. Aber der Einfluss und natürlich ja auch die Kontrolle über die Investitionen, über die Bauaufträge und so, das wird definitiv an die Mächtigen von der Innenstadt übergehen.
Trotzdem wurde die Idee einer vereinigten Stadt weiterverfolgt, vor allem vom alten Prag. Die treibende Kraft dazu waren das weitere Wachstum des Großraums und die damit verbundenen Probleme.
Es gab eine Menge der praktischen Probleme, weil natürlich die moderne Stadt sehr viele Institutionen oder Betriebe braucht, welche in den dick bewohnten Teilen der Stadt nicht stehen können. Ein Gasometer oder ein Infektionskrankenhaus. Und das musste dann Prag natürlich auf den Gebieten der anderen Gemeinden bauen.
Damit ging wiederum eine Reihe von Problemen einher. Schließlich mussten Eigentumsrechte geklärt und Steuerabgaben festgelegt werden. Die Steuern waren aber gerade in den Vorstädten billiger, weshalb vor allem die Industrie und die großen Energieproduzenten dorthin auswichen. Aber nicht nur die Industrie ging an den Stadtrand.
Das heißt aber, dass sich auch besser lohnte, die neuen Wohnhäuser außerhalb von Innenstadt zu bauen, weil die Besteuerung wieder niedriger war. In der Zeit wuchs Prag ungefähr wie San Francisco. Im Frühling eines Jahres sehen Sie noch die Felder. Im nächsten Frühling gibt es schon die Häuser.
Mit mehr Wohnungen in den umliegenden Gemeinden stieg aber auch das Bedürfnis nach mehr Infrastruktur. Vor allem, weil die meisten Schüler in der Innenstadt zur Schule gingen. Gerade der öffentliche Verkehr, wie zum Beispiel eine Straßenbahnlinie, aber waren teuer. Unter diesem Druck gelang es dann allmählich, gegen den Widerstand der Kommunalpolitiker der Vorstädte, die Einigung voranzutreiben.
Dann ist das gelungen, im Jahre 1883 die Gemeinde Wischehrad einzugliedern. Also man hat so ein Gefühl, das gehört immer zu dem Kern der Stadt, aber das war schon hinter der Stadtgrenze.
Der größte Schritt allerdings konnte erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemacht werden.
Das war das absolut Wichtigste. 1901 wurde Libeny eingemeindet und das öffnete dann die Möglichkeiten für die Entfaltung der Industrie, des Verkehrs. Es wurde ein großer Industriehafen gebaut. Also Prag musste einfach expandieren, um den Ansprüchen der Zeit richtig zu folgen.
Danach ging es schneller voran. Meistens wurde die Eigenständigkeit gegen Geld aufgegeben. Die Gemeinden hatten finanzielle Probleme und Prag bot ihnen an, die Schulden zu übernehmen und Investitionen zu tätigen, also Schulen, Gemeindehäuser und Straßenbahnen zu bauen. Es kam dann zu einer Reihe von Vereinigungsverträgen in den Jahren 1908 bis 1911. Nur der heutige Stadtteil Vinohrady, die königlichen Weinberge, weigerte sich, weil Oberbürgermeister Alois Buresch ein Gegner der Vereinigung war. Historiker Peschek erklärt, warum es aber trotzdem nicht zu einer offiziellen Vereinigung kam.
Diese Verträge sollten als Gesetze dann durch den Landtag auch bestätigt werden. Und der Landtag wurde dauerhaft seit dem Jahre 1908 bis zu dem Ersten Weltkrieg durch die Obstruktion der deutschen Abgeordneten blockiert. Also die gesetzliche Bestätigung von diesen Vereinigungsverträgen, die gab es nicht.
Die Gemeinden arbeiteten aber auch ohne gesetzliche Bestätigung eng zusammen. Besonders während der schwierigen Zeit des Ersten Weltkriegs bewährte sich die Zusammenarbeit, denn es brauchte eine zentralisierte Verwaltung, um eine solch große Stadt durch Hunger, Kälte und Epidemien zu bringen. Als sich danach die Tschechoslowakei für unabhängig erklärte, waren dann auch der Stadtteil Vinohrady und sein Bürgermeister Buresch bereit, ein Teil von Groß-Prag zu werden. Professor Peschek räumt hier noch mit einem Mythos auf, der sich manchmal in Reiseführern findet.
Die Wiener Regierung, welche eigentlich immer sehr pragmatisch die Prager Agglomeration unterstützte und eigentlich die ganze Sache rein finanziell, sanitärtechnisch, bautechnisch betrachtete, also keine Obstruktion von Wien.
Die Zersplitterung der Stadt Prag war also nicht dem Versuch der Monarchie geschuldet, die Stadt Prag kleiner als die Hauptstadt Wien zu halten. 1920 wurde dann die endgültige Vereinigung beschlossen und die Reform trat zum 1. Januar 1922 in Kraft. Das neue Groß-Prag wurde aus 37 ehemalig eigenständigen Gemeinden gebildet und hatte 676.000 Einwohner auf einer Gesamtfläche von 17.164 Hektar. Aber das war natürlich noch nicht das Ende.
Also diese Gründung der Vereinigten Stadt Prag, des Groß-Prags, das war auch ein Ausdruck, die Republik hat eine neue wichtige Hauptstadt. Und alles Mögliche konzentriert sich in die Stadt. Auch die industriellen Betriebe hat dann jetzt die Zentralen nach Stadt verlagert. Also dann expandiert die Stadt in einem gigantischen Tempo. Und das alles, obwohl der neue Staat die Stadt gar nicht so hätschelt wie der alte österreichische Staat.
Die Vereinigung hatte natürlich auch noch Nachwirkungen. Stromleitungen und Wasserleitungen mussten zusammengelegt werden und aus 37 Einzelgemeinden eine moderne Stadt geschaffen werden. Diese Arbeit übernahm im Jahr 1922 eine staatliche Regulierungskommission, die auch unangenehme Entscheidungen treffen musste. Schließlich gab es in Groß-Prag nun 37 Palatski- oder Havlicek-Straßen und das hatte für viele Stadtteile traurige Entscheidungen zur Folge. Auch heute wächst die Stadt weiter. In der kommunistischen Zeit entstanden die Plattenbausiedlungen wie zum Beispiel die Südstadt, Jižní Město oder Prosek. Gegenwärtig werden an den Stadträndern immer mehr Einfamilienhaussiedlungen gebaut. Ein Ausdruck des wachsenden Wohlstands der Prager Bevölkerung.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Dieser Tage wurde in Tschechien sehr viel über die Kirchenrestitution gesprochen und verhandelt. Aus diesem Grund hat Markéta Kachlíková für die aktuelle Lektion unseres Sprachkurses einen tschechischen Vokabelfundus für Sie zusammengestellt, bei dem Sie mehr über die Kirchen und den Glauben in Tschechien erfahren. Mit Ihrem Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Kirchenrestitutionen,
Církevní restituce,
haben in der vergangenen Woche fast zum Sturz der Regierung geführt. Der Streit in der Koalition wurde aber beigelegt, das Kabinett arbeitet weiter und in Tschechien gibt es die Hoffnung, dass es endlich zum Eigentumsausgleich zwischen Staat und Kirchen kommt.
Majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi.
Dabei geht es um die Rückgabe des Besitzes, die ja den Kirchen während des kommunistischen Regimes abgenommen wurde. Auf die Rückgabe folgen soll eine Trennung der Kirchen vom Staat.
Odluka církví od státu.
Wie sieht es eigentlich in Tschechien aus mit der Religion?
Náboženství.
Und welche Kirchen,
církve,
sind hierzulande am stärksten vertreten? Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2011 haben fast 5 Millionen Tschechen die Frage nach der Religion nicht beantwortet. 3,6 Millionen Tschechen, das heißt etwa ein Drittel der Bevölkerung, sind konfessionslos.
Bez vyznání.
Und 2,1 Millionen haben eine Konfession.
Vyznání.
Die häufigste Religion hierzulande ist das Christentum. Die stärkste Kirche ist die römisch-katholische.
Římskokatolická církev.
Die 1,1 Millionen Mitglieder hat. Diese werden als Katholiken,
Katholici,
bezeichnet. Es folgen große protestantische Kirchen, und zwar die evangelische Kirche der böhmischen Brüder,
Českobraterská církev evangelická,
mit 52.000 Angehörigen, den sogenannten
Evangelici,
und die tschechoslowakische hussitische Kirche,
Československá církev husická,
mit 39.000 Mitgliedern. Zu weiteren stärker vertretenen christlichen Kirchen zählen die orthodoxe Kirche,
Pravoslavná církev,
die Zeugen Jehovas,
Svědkové Jehovovy,
und die Brüderkirche,
Církev bratrská.
Über 700.000 Tschechen bezeichnen sich selbst als Gläubige,
Věřící,
die aber keiner Kirchengemeinschaft angehören. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute. Wenn es von einer Sache oder Dingen auf einmal mehr gibt als gewohnt, dann sagt man hier in Tschechien, ein Federbett ist geplatzt. Genau das trifft derzeit auf Ausstellungen zum tschechischen Puppen- und Marionettentheater zu. Seit der Vorweihnachtszeit wird gleich in einer ganzen Reihe tschechischer Städte den Besuchern die Magie dieser Theatertradition näher gebracht. So auch in Prag. Dort kann man in der Galerie Smetschki unweit des Wenzelsplatzes noch bis zum 28. Januar einen interessanten Vergleich von historischen und modernen Marionetten anstellen. Mehr zu dieser Ausstellung sowie zu einem Buch zum selben Thema nun von Jitka Mladková in einer neuen Ausgabe unseres Kultursalons.
Dobrý den, guten Tag. So begrüßte am 30. November niemand anderes als das Kasperle die Besucher bei der Eröffnung der Ausstellung Tschechische Marionette, Tradition und Gegenwart. Zwei Stockwerke der Galerie Smetschki und weit des Prager Wenzelsplatzes sind noch bis zum 28. Januar von Königen, Prinzen, Wassermännern, Knochenmännern, Bauern, Teufeln und vielen anderen Marionetten bevölkert. Ihr eigentliches Domizil hatten die meisten dieser Puppen nach und nach seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts in der Sammlung von Jiří Vorel. Sie ist eine der größten Privatsammlungen hierzulande und übertrifft in mancher Hinsicht auch die Marionettensammlungen vieler professioneller Puppentheater und Museen. Am Anfang ihrer Entstehung stand ein Weihnachtsgeschenk für zwei kleine Söhne des bereits verstorbenen Jiří Vorel. Bei der Ausstellungseröffnung erinnerte sich seine Frau Anna Vorová.
Mein Mann kaufte ihnen einmal ein Puppentheater als Weihnachtsgeschenk. Solche Theater hat er als Kind selbst sehr geliebt. Im darauffolgenden Jahr kaufte er zu Weihnachten wieder ein Puppentheater. Ein größeres allerdings und ein Jahr später noch ein größeres. Er begann auch Marionetten zu sammeln. Das war in den 1960er Jahren. Damals wurden zahlreiche Turnhallen des Turnvereins Sokol, aber auch Pfarrhäuser geschlossen, die viele Marionetten in ihrem Besitz hatten. Die offiziellen Stellen sahen in den Puppen altes Gerümpel und wollten es loswerden. Mein Mann und ein Freund von ihm waren damals oft sonntags unterwegs und kamen in der Regel mit vielen Marionetten nach Hause. Bei uns zu Hause hatten wir bald kaum noch Platz für die Puppen.
Aber nicht nur das Marionettensammeln war Vorels Leidenschaft.
Als die Kinder etwas größer wurden, begann er gemeinsam mit ihnen im Waschraum unseres Hauses für die Nachbarskinder Puppentheater zu spielen. Das war noch unter den Kommunisten. Weil sie Erfolg hatten, mietete mein Mann in unserem Stadtviertel einen Saal, in dem er mit unseren Söhnen Puppentheater für Kinder aus der Umgebung spielte. Ihr Theater nannten sie Zvoneček, kleine Glocke.
Dieses Puppentheater in Prag besteht im Übrigen bis heute. Und die Sammlung Vorels hat deswegen auch mehr zu bieten als nur Marionetten. So sind in der Galerie Smetschki auch Kostüme, Kulissen und viele Requisiten zu sehen. Anna Vorová.
Wir haben mehrere Kartons voller wunderschöner Kostüme mit Stickereien, alles Handarbeit. Außerdem haben wir eine ganze Menge von perfekt geschnitzten Marionettengliedern, Hände, Beine, aber auch Miniaturen von Lederschuhen. Hinzu kommt eine Menge an Kulissen, Vorhängen, Bühnenportalen und viele Requisiten wie Stühlchen oder Tischlein.
Vorels Sammlung ist ziemlich groß, doch wie viele Stücke sind es insgesamt? Da muss selbst Frau Vorová passen.
Das lässt sich kaum beziffern. Allein von den großen hölzernen Marionetten sind es mehrere hundert. Hinzu kommen mehrere hundert Gipsmarionetten, die in der Vorkriegs-Tschechoslowakei zwar industriell hergestellt wurden, aber trotzdem sehr schön sind. Und auch die Zahl der Marionettenköpfe ohne Körper geht in die Hunderte.
Aber nicht nur die bloße Masse macht Vorels Marionettensammlung zu einem Erlebnis. Karolina Truhářová ist Kuratorin der Ausstellung in Prag.
Es ist eine absolut einzigartige Sammlung. Ich hatte das Glück, dass ich mich vor etwa 5 oder 6 Jahren mit ihr vertraut machen konnte. Nach dem Tod von Jiří Vorel half ich Frau Vorelová, die Exponate zu sichten und zu sortieren und war dabei buchstäblich aus dem Häuschen. So viele schöne Marionetten, einschließlich der vielen historischen Dokumente über das Puppentheater, hatte ich bis dahin noch nie gesehen. Eine vergleichbare Sammlung lässt sich meiner Meinung nach weder hierzulande noch anderswo in Europa finden.
Wie eingangs gesagt, sind in der Ausstellung auch moderne Marionetten zu sehen. Karolina Truhášová.
Es handelt sich um einen Querschnitt. Bei der Auswahl waren wir durch die Räumlichkeiten der Galerie beschränkt. Und so fiel die Wahl letztlich nur auf die Stücke von 7 bildenden Künstlern aus der tschechischen Puppenspielerszene. Jeder von ihnen vertritt einen eigenen Stil. Zu sehen sind unter anderem ganz kleine Marionetten, quasi Miniaturen. Sie stammen vom japanischen Künstler Sota Sakuma, der in Prag tschechisches Puppenspiel studiert hat. Die Marionetten aller 7 Künstler gehören zu verschiedenen, kleineren oder größeren Profi- und Amateurtheatern. Sie sind zugleich aber auch Kunstwerke.
Mitte Dezember bildete die Marionettenausstellung in der Galerie Smetschke auch den Rahmen für eine Buchtaufe. Maria Jiráskova und Pavel Jirásek stellten ihr Buch »Die Marionette und die Moderne« vor. Darin geben die Autoren einen Einblick in die tschechische Puppenspielkultur zwischen den Jahren 1900 und 1950. Die Autoren haben ihren Fokus auf Künstler der Avantgarde und der sogenannten Moderne gerichtet. Diese Künstler haben sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von der Tradition der tschechischen geschnitzten Marionette und von den traditionellen Dekorationen abgewandt. Sie nutzten das Puppentheater für künstlerische Experimente. Das geschah vor allem in der Zwischenkriegszeit, doch das Fundament dafür wurde bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts geschaffen. Pavel Jirásek.
Damals hat sich das Puppenspiel enorm verbreitet, und zwar nach dem Motto, in jedes Dorf, in jede Klein- und in jede Großstadt gehört ein Puppentheater. Im tschechischen Puppenspiel kamen auch die Bestrebungen der nationalen Emanzipation zum Ausdruck. Das gilt bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Die Kinder wurden praktisch mit dem Puppentheater großgezogen. Diese Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt im Jahr 1929, als sich im tschechischen Teil der Tschechoslowakei die Zahl der Puppentheaterhäuser mit regelmäßigen Vorstellungen auf rund 3000 belief.
Und Maria Jiráskova ergänzt,
während zuvor reisende Marionettenspieler die Szene prägten, begannen sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch Berufskünstler auf diesem Gebiet zu betätigen. Dazu gehörten jedoch nicht nur Bildhauer und Maler, sondern auch Literaten. Sie trugen maßgeblich dazu bei, dass das Puppentheater eine hervorragende Dramaturgie erhielt.
Die Liste der Namen ist lang. Stellvertretend ließe sich der Bildhauer, Kunstrestaurator, Kunstschnitzer und nicht zuletzt auch Puppenspielkünstler Wojtěch Sucha da nennen. 1920 gründete er das bekannte Prager Puppentheater Ríša Loutek, das Reich der Puppen, das er bis 1960 leitete. Gemeinsam mit seiner Frau Anna Suchardová-Brichová leitete er rund 300 Inszenierungen mit einzigartigen Puppen und originellem Bühnenbild. Heutzutage befinden sich seine Marionetten in den Sammlungen des Nationalmuseums. Auch Maria Jiráskova und Pavel Jirásek schreiben in ihrem Buch unter anderem über das Reich der Puppen. Was zudem dort zu finden ist, dazu der männliche Teil des Autorenduos.
Das Buch umfasst 450 Seiten und enthält insgesamt 750 Bilder. Zum Teil sind das Originalfarbfotos, aber auch viele alte, eingescannte Bilder. Die ältesten stammen aus dem Jahr 1850. Sie zeigen auch die ersten Puppenabbildungen, die in verschiedenen humoristischen Zeitschriften abgedruckt oder auf Plakaten abgebildet wurden. Es geht also um eine komplexe Erfassung der Puppenspielkunst jener Zeit. Im Buch befassen wir uns zum Beispiel auch mit den Puppen als Spielzeug. Diese waren wichtig bei der Erziehung der Kinder, um die Puppenspielkultur zu verstehen.
Bei der Lektüre des neuen Buches bekommt man ein Bild vom einmaligen Wandel des tschechischen Puppenspiels innerhalb von nur 50 Jahren. Vom Historismus des 19. Jahrhunderts, dem nachfolgenden Jugendstil, über impressionistische und expressionistische Ausschweifungen, den Kubismus bis hin zum Funktionalismus oder dem aufpolierten Styling einer modernen Show. Maria Jiráskova und ihr Mann Pavel Jirásek aus dem südmährischen Brno sind nicht nur Buchautoren, sondern haben sich auch als renommierte Künstler mit einem breiten Aktionsradius in der tschechischen Kulturszene etabliert. Jiráskova ist als freischaffende bildende Künstlerin tätig und arbeitet mit einer Reihe tschechischer und ausländischer Theaterbühnen zusammen. Dazu gehörte zum Beispiel 1993 auch das Figurentheater Wolfsburg. Jirásek ist Musikologe, Dokumentarfilmer, aber auch Schriftsteller und Poet. Und zusammen schreiben sie nicht nur über Marionetten. Maria Jiráskova.
Mein Mann und ich sammeln auch seit 25 Jahren Marionetten. Unser Schwerpunkt ist das Puppenspiel als Familientheater. In den letzten Jahren haben wir unsere Sammlung um Marionetten der Moderne aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erweitert, auf die wir uns auch in unserem Buch konzentriert haben.
Daher auch kein Wunder, dass eine weitere Ausstellung neben der in Prag die Marionetten von Maria Jiráskova und Pavel Jirásek zeigt. Clowns, Teufel und Kasper, so der Titel der Schau, die im Städtischen Museum Karlsbad noch bis zum 2. Februar zu sehen ist.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 14. Januar 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání